Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur heutigen 12. Folge aus dem Buch Geheimnis des Glaubens von Regina Maria Stellner. Die Autorin schlägt einen großen Bogen vom Beginn der Menschheit im Garten Eden und der Entstehung bis hin zur Erbschuld und dann weiter zur Erlösung des Menschen durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgotha. Felix wird so Zeuge dieser grausamen Tötung des Lammes. Hören Sie nun die 12. Folge, gelesen von Regina Maria Stellner.
Sagtest du nicht, dass du mir diese Szene nicht zeigen würdest, weil sie zu grausam sei? Ergriff Felix schließlich das Wort. Ich sagte, dass ich dir die Kreuzigung nicht zeigen würde. Damit meinte ich den Moment, in dem sie Jesus auf das Kreuz nagelten und das Errichten des Kreuzes. Das, was du jetzt gerade siehst, ist bei weitem nicht so erschütternd wie dieser Vorgang.
Aber erschütternd genug, meinte Felix.
Ja, erschütternd genug, bestätigte Ruth. Und ich denke, du weißt, warum ich dir diese Szene zeige, fuhr sie fort.
Um mir zu zeigen, dass er trotz all dieser Grausamkeiten noch für die Menschen betet und Gott bittet, ihnen zu verzeihen.
Und das bedingungslos, sagte Ruth. Er stellt keine Forderung für das Verzeihen. Im Gegenteil. Er verteidigt die, die ihn so sehr leiden lassen, mit den Worten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ist es nicht oft so, dass Menschen, die andere schlecht behandeln, nicht wissen, was sie tun?
Dass sie etwas Böses tun, wissen sie sicher, meinte Felix.
Du hast mir gerade erst erklärt, dass jeder das wissen kann. Aber es mag sein, dass ihnen das Ausmaß ihrer Handlungsweise oft nicht bewusst ist. Sie blickten beide wieder auf Jesus, der immer noch leidend am Kreuz hing und noch weitere Stunden dort hängen würde, von seinen Freunden verlassen, von seinen Feinden verhöhnt. Und denkst du nicht, fuhr Ruth nach einer Weile fort, dass einem das Vorbild Jesu dabei helfen kann, auch selbst zu vergeben, egal, was andere einem angetan haben?
Helfen kann es einem vielleicht, gab Felix zu. Doch ob man es tatsächlich schafft, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Das musst du jetzt auch noch nicht sagen, meinte Ruth. Es ist schon viel wert, wenn du dir zumindest einmal Gedanken darüber machst.
Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen, erwiderte Felix.
Irgendwie passte es nicht, dass sie in der Nähe des leidenden Jesus standen und sich unterhielten. Auch Ruth spürte das, und nach einem kurzen Blickwechsel mit Felix löste sich das Bild, das sie gerade noch vor Augen gehabt hatten, auf, und auch sie selbst befanden sich an einem anderen Ort. Zwar wieder auf einem Hügel, oder war es ein Berg? Doch nicht mehr vor dem Kreuz Jesu.
Um ehrlich zu sein, ich bin erleichtert darüber, dass ich Jesus nicht länger leiden sehen muss, sagte Felix.
Ich auch, erwiderte Ruth. Da kann man fast verstehen, dass nicht viele seiner Anhänger bis zum Ende bei ihm blieben.
Nicht viele? Ich habe keinen gesehen.
Wenn wir ein wenig länger geblieben wären, hättest du mitbekommen, wie seine Mutter Maria und Johannes, sein Lieblingsjünger, zu ihm ans Kreuz traten und dort bis zum Ende ausharrten.
Seine Mutter war bis zum Ende bei ihm?
Wie konnte sie es ertragen, ihren Sohn so leiden zu sehen?
Es hat ihr das Herz zerrissen,
aber aus Liebe zu ihm ist sie geblieben. Zum Glück war Johannes bei ihr, um sie zu stützen.
Felix versuchte, sich einen Moment lang vorzustellen, wie Maria unter dem Kreuz ihres Sohnes stand, und war dankbar, dass er das nicht mit eigenen Augen hatte sehen müssen. Dann wandte er sich wieder an Ruth.
Eine andere Frage. Was genau hat die Szene der Vergebung, die du mir gezeigt hast, mit der Heiligen Messe zu tun? Denn diese steht ja im Mittelpunkt unserer Reise. Oder hat sich das mittlerweile geändert?
Nein, natürlich nicht, erwiderte Ruth. Das, was du jetzt gerade im Tempel von Jerusalem und auch im Garten Eden gesehen hast, hat sehr viel mit der Heiligen Messe zu tun. Ist dir schon einmal aufgefallen, wie oft es in der Messe um Sünde und Vergebung geht? Bisher nicht, musste Felix zugeben. Dann versuche ich, es dir einmal zu verdeutlichen. Zu Beginn des Gottesdienstes begrüßt der Priester die anwesenden Gläubigen und gleich danach geht es das erste Mal um Sünde, nämlich im Schuldbekenntnis. Darin tritt jeder Einzelne persönlich vor Gott und bekennt ihm, dass er gesündigt hat. Am besten gebe ich dir den genauen Wortlaut wieder. Oder kennst du das Gebet eh auswendig? Als Felix sie nur fragend ansah, begann Ruth: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.
Warum spricht man ein solches Bekenntnis? Unterbrach Felix sie. Ist es nicht ein wenig übertrieben, wenn man die Messe damit beginnt, dass man sich selbst schlecht macht?
Man macht sich doch nicht selbst schlecht. Man stellt eine Tatsache fest. Und es ist eine Tatsache, dass jeder Mensch sündigt. Wenn wir wollen, dass Gott uns vergibt, müssen wir ehrlich sein und alle unsere Schwächen vor ihn hinlegen. Falscher Stolz ist hier wirklich nicht angebracht, denn Gott kennt unser Innerstes. Ihm können wir nichts vorspielen. Hör dir doch nur kurz an, welche Worte der Priester im Anschluss daran spricht. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Und schon fühlt man sich ein wenig freier. Insofern ist dieses Gebet sehr positiv. Es endet nämlich nicht mit dem Anerkennen von Schuld, sondern mit der Bitte um Vergebung und der Hoffnung auf ewiges Leben bei Gott.
Wird dieses Schuldbekenntnis immer gebetet? Fragte Felix, der sich nicht erinnern konnte, es schon oft gehört zu haben. Was aber vermutlich vor allem daran lag, dass er schon lange nicht mehr in die Kirche ging.
Leider nicht, erwiderte Ruth. Oft erfolgen nur die Kyrierufe, doch auch in diesen wird Gott um Erbarmen gebeten.
Und wie geht es dann weiter?
Wann geht es das nächste Mal um Sünde und Vergebung?
Gleich darauf beim Gloria. Allerdings wird dieses in der Regel nur an Sonn- und Feiertagen gebetet. Darin heißt es: Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet.
Wobei schon wieder die Rede vom Lamm Gottes ist.
Richtig, bestätigte Ruth. Dann fuhr sie fort. Kommen wir nun zum zweiten Teil der Heiligen Messe, dem Opfergottesdienst. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass sich der Priester zu Beginn des Opfergottesdienstes die Hände wäscht?
Felix nickte, während vor seinen Augen das Bild eines Ministranten erschien, der mit einer kleinen Glasschale und einem Gefäß voller Wasser vor dem Priester trat.
Was soll das bewirken?
Es soll dazu beitragen, den Priester zu reinigen, bevor Jesus sich durch ihn als Opfer darbringt. Denn auch Priester begehen Sündner.
Das kannst du laut sagen, fuhr Felix dazwischen. Ich darf gar nicht daran denken, was in den letzten Jahren so alles in der Zeitung stand.
Ja, leider gibt es immer wieder Skandale, musste Ruth zugeben. Denn auch Priester sind nur Menschen, wenn sie auch durch ihre Weihe in besonderer Weise Stellvertreter Jesu Christi auf Erden sind. Und wie alle Menschen haben auch sie ihre Schwächen. Etwas muss ich aber schon zu ihrer Verteidigung sagen. Zum einen stimmt nicht immer alles genau so, wie es in den Medien veröffentlicht wird. Zum anderen gibt es viel mehr gute Priester als schlechte. Viele opfern sich selbst dafür auf, anderen Gutes zu tun. Doch von ihnen wird in den Medien kaum berichtet.
Das stimmt, sagte Felix. Das Gute wird verschwiegen.
Warum auch immer.
Doch zurück zum Opfergottesdienst, fuhr Ruth fort. Indem der Priester die Hände wäscht und die Worte spricht: Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mache mich rein, gesteht er ein, dass er ein Sünder ist und bittet Gott gleichzeitig um Vergebung. Danach betet er das Hochgebet, in dem es auch mehrmals um Sünde,
Vergebung und das ewige Leben geht. Dir all diese Stellen wörtlich zu nennen, würde zu weit führen. Nur eine möchte ich noch zitieren. Die Stelle, während der sich die Verwandlung des Weines in das Blut Christi vollzieht. Dabei nimmt der Priester den Kelch in die Hände und sagt, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Die gleichen Worte, die Jesus auch beim letzten Abendmahl gesprochen hat. Kam es Felix. Ja, die gleichen Worte, und sie sagen so viel aus, sagte Ruth. Auf dem Berg Zion wollte sie Felix verdeutlichen, dass die Eucharistie durch Jesus selbst eingesetzt wurde und dass er seine Anhänger dazu aufforderte, sie zu seinem Gedächtnis weiterhin zu feiern. Nun ging es ihr darum, Felix zu der Erkenntnis zu führen, wozu das Blut Jesu vergossen wurde. Du hast gerade selbst gesehen, wie viel Blut Jesus am Kreuz verloren hat, wie es aus sämtlichen Wunden seines Körpers herausströmte, und das alles aus einem bestimmten Motiv. Zur Vergebung der Sünden. Ja, zur Vergebung der Sünden. Es ist der Preis, den Jesus bezahlte, damit wir in den Himmel kommen können. Denn ohne Vergebung der Sünden ist kein ewiges Leben bei Gott möglich. Wir alle brauchen Vergebung, und Gott gewährt sie uns nur zu gern. Allerdings stellt er zugleich eine Forderung an uns, die sogar in einem Gebet der Heiligen Messe enthalten ist. In einem Gebet, das jeder Christ kennen sollte. Eine Forderung? Was verlangt er denn? Wollte Felix wissen. Das soll er dir selbst sagen, antwortete Ruth. Und während Felix sie noch fragend ansah, bemerkte er plötzlich, dass sie nicht mehr alleine waren. Bei Jesus auf dem Berg. Von einer Sekunde auf die andere befanden sie sich mitten in einer großen Menschenmenge. Wo waren die nur alle hergekommen? Überall saßen sie, auf den Steinen, unter den Felsversprüngen und auf dem nackten Boden, dicht aneinander gedrängt, damit ja alle Platz hatten. Doch obwohl so viele da waren, war es beeindruckend still. So still, dass man jedes Räuspern hören konnte. Aber es war keine bedrückende Stille, vielmehr eine erwartungsvolle, denn alle blickten nach oben, wo ein Mann stand und zu ihnen sprach. Noch bevor er selbst nach oben schaute, wusste Felix, wer es war. Es war Jesus, den er soeben noch am Kreuz gesehen hatte. Sie befanden sich also wieder einmal in einer Zeit vor der Kreuzigung, einer Zeit, in der Jesus noch wandernd umherzog und die Menschen lehrte. Und in diesem Moment ging es gerade um das Gebet. Mit eindringlicher Stimme sagte Jesus, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Jesus hielt kurz inne, bevor er noch eindringlicher als zuvor sagte, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Nach diesen Worten herrschte noch größeres Schweigen als zuvor. Es war, als würden viele der Anwesenden in sich gehen und überlegen, was diese Worte für sie persönlich bedeuteten. Und auch Felix ging in sich. Er wusste genau, warum Ruth ihm diese Szene zeigte. Nicht nur, dass das Vaterunser in der Messe gebetet wurde, es hatte auch viel mit seinem persönlichen Leben zu tun. Wenn er wollte, dass Gott ihm vergab, dann musste auch er vergeben. Und zwar allen, auch seinem Vater. Doch nicht nur er, jeder sollte das. Jeder, der in die Messe ging, und auch jeder, der nicht ging. Alles vergeben, egal was andere einem angetan hatten. Das war harte Kost. Aber es war die eindeutige Forderung Jesu. und der hatte jedes Recht, diese Forderung zu stellen, weil auch er selbst allen alles vergeben hatte. Felix war froh, dass Ruth dieses Mal keinen Kommentar abgab. Stattdessen sagte sie, »Ich würde dir gerne noch eine andere Szene zeigen. Was es mit dem Lamm Gottes auf sich hat, muss ich dir nicht mehr erklären, das hast du bereits selbst gesehen. Doch zu dem Gebet, das unmittelbar vor der Kommunion gesprochen wird, möchte ich dich wieder einmal mit auf die Reise nehmen.« »Zu dem Gebet, das unmittelbar vor der Kommunion gesprochen wurde?« Felix fiel zwar nicht ein, was das sein sollte, aber er war gespannt, was ihn dieses Mal erwarten würde. Beim Hauptmann von Kafarnaum. Den Bruchteil einer Sekunde später fanden sie sich am Eingang eines kleinen Ortes wieder. Hier waren sie doch auch schon einmal gewesen. War es nicht Kafarnaum? Überlegte Felix, während er einen prüfenden Blick hineinwarf. Ja, tatsächlich. Es war das gleiche Dorf, in dem Jesus die Rede über das Himmelsbrot gehalten hatte. Der Ort hatte sich nicht verändert, seit sie das letzte Mal hier gewesen waren. Was Felix vermuten ließ, dass sie zeitlich zumindest im gleichen Jahrzehnt waren wie beim letzten Aufenthalt. Vielleicht sogar im gleichen Jahr. Aber das konnte er nicht genau sagen. Aus einem der Häuser trat ein Mann, der ziemlich groß und ungewöhnlich gekleidet war. Er hatte ein Gewand an, das nicht einmal die Oberschenkel ganz bedeckte, und darüber einen schützenden Panzer, an dessen Seite ein langes Schwert herabhing. Auf seinem Kopf saß ein silberfarbener Helm. An den Füßen trug er hohe Stiefel, die die Kürze des Gewandes ein wenig ausglichen. Eines war sicher, bei diesem Mann handelte es sich nicht um einen Israeliten. Es war ein Römer, der da gerade auf sie zukam. Was der wohl vorhat? Und wo er nur hin will? Fragte sich Felix, während der Mann immer näher kam und schließlich an ihnen vorbeiging. Seinem Gesichtsausdruck nach hatte er großen Kummer, denn seine Haut war gerötet, sein Mund zusammengepresst und seine Stirn voller Falten. Felix schickte sich an, ihm zu folgen, als er eine Gruppe von Männern auf sie zukommen sah. Sie waren noch zu weit entfernt, um identifiziert zu werden. Bisher erkannte man nur ihre langen Gewänder und die Wanderstöcke in ihren Händen. Auf diese Gruppe steuerte der Römer eiligen Schrittes zu und mit ihm auch Felix und Ruth. Als sie nur noch wenige Meter entfernt waren, sahen sie inmitten der Gruppe Jesus. Konnte es sein, dass der römische Soldat zu Jesus wollte? Nun hörte Felix, wie einer aus der Gruppe einem anderen zuraunte. Der Hauptmann von Kafarnaum. Was der wohl von uns will? Ob er etwas dagegen hat, dass wir nach Kafarnaum kommen? Meinte der andere. Jesus selbst blieb stehen und blickte den Hauptmann ruhig an. Dieser trat ehrerbietig an ihn heran und sagte mit flehender Stimme, »Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen.« Jesus sagte zu ihm, »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Da antwortete der Hauptmann, »Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sag ich nun zu einem, geh, so geht er, und zu einem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Diener, tu das, so tut er es.« Jesus wirkte erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, »Amen, das sage ich euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden.« Und zum Hauptmann sagte Jesus, »Geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast.« Der Hauptmann begann zu strahlen, während er Jesus einen dankbaren Blick zuwarf, sich umdrehte und schnellen Schrittes zurück zu seinem Haus ging. Jesus und seine Jünger gingen ebenfalls nach Kafarnaum hinein und mit ihnen Felix und Ruth. So sahen sie, wie ein Diener auf den Hauptmann zulief, sich vor ihm niederwarf und voller Freude rief, »Herr, Herr,
Dein Diener ist gesund. Soeben hat er das Krankenlager verlassen. Und während der Hauptmann in sein Haus eilte und Jesus mit seinen Jüngern in Richtung Synagoge ging, blieben Felix und Ruth vor dem Haus stehen, aus dessen Inneren sie laute Jubelrufe hören konnten.
Sie hörten Geheimnis des Glaubens von Regina Maria Stellner. Ein fiktiver Roman über die heilige Eucharistie. 12. Folge. Gelesen von Regina Maria Stellner. Erschienen im FE Medienverlag Kisleck.